Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ein freier Mann, aber kein Freigesprochener. Das ist Christian Olearius, der Hamburger Bankier. Das Verfahren gegen ihn wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung im sogenannten Cum-Ex-Komplex wurde eingestellt. Aber nicht aus Mangel an Beweisen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Wir berichten gleich ausführlich. Außerdem ein neuer Vorstoß zur Organspende und die Nachlese des Spiels Deutschland gegen Schweiz im EM-Telegramm am Ende der Sendung. Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen. Er ist der bekannteste Akteur im sogenannten Cum-Ex-Skandal, Christian Olearius, der frühere Chef der Privatbank Warburg. Vor dem Bonner Landgericht wurde ihm vorgeworfen, in 15 besonders schweren Fällen Steuern hinterzogen zu haben. Besonders brisant dabei auch die Verbindungen zu Bundeskanzler Olaf Scholz, der damals noch Hamburgs erster Bürgermeister war. Ganz aufgeklärt wird dieser Sachverhalt jetzt wohl nicht mehr. Das Verfahren wurde aus Gesundheitsgründen eingestellt. Jochen Hilgers.
Die Entscheidung war nur noch Formsache, da der Angeklagte wegen seines hohen Alters voraussichtlich nicht mehr lange verhandlungsfähig sein wird, wird das Verfahren gegen Christian Olearius eingestellt. Die Kosten trägt die Staatskasse, sagte die Richterin am Mittag. Für den nur 45 Minuten verhandlungsfähigen Olearius endet damit heute das Strafverfahren, das aufsehenerregend im September vergangenen Jahres begonnen hatte. Der ehemalige Chefbankier der Warburg Bank galt als eine der Schlüsselfiguren des Cum-Ex-Steuerkarussells. Kurz vor Bekanntgabe der richterlichen Entscheidung äußerte sich der Angeklagte vor Gericht noch einmal ausführlich. Manchmal nach Luft ringend und mit schwerer Stimme hielt Christian Olearius ein Plädoyer in eigener Sache. Er sei unschuldig, er habe weder wissentlich noch unwissentlich Steuern hinterzogen. Es lag mir fern, den Staat zu schädigen, sagte der 82-Jährige wörtlich. Zahlreiche Beweise hätten seine Unschuld belegt. Geklärt werden kann das jetzt nicht mehr, sagt Gerichtssprecherin Gerlind Keller.
Die Kammer hat ein Einstellungsurteil verkündet. Das heißt, das Verfahren, was jetzt die Schuld oder eine Unschuld des Angeklagten hätte feststellen können, wird es nicht geben. Das Verfahren ist beendet aufgrund eines Verfahrenshindernisses. Die Kammer hat hier gutachterlich selbstverständlich beraten, festgestellt, dass der Angeklagte dauerhaft verhandlungsunfähig ist.
Die Staatsanwaltschaft hatte das ganz anders gesehen und ihn wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung angeklagt. Der Schaden 280 Millionen Euro. So hatte es die Staatsanwaltschaft ausgerechnet. 43 Millionen Euro wollte sie von Olearius zurückhaben. So viel sei sein Anteil. Das sei aber noch nicht zu Ende ermittelt, rügte das Gericht die ermittelnden Staatsanwälte und lehnte den Antrag vorläufig ab. Wäre das Verfahren fortgesetzt worden, es hätte unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch genommen, so Gerlind Keller.
Gutachterlich beraten hat die Kammer festgestellt, dass der Angeklagte hier täglich für maximal 45 Minuten hätte verhandeln können. Dann hat die Kammer nach ständiger Rechtsprechung erforderlich eine Interessensabwägung angestellt. Das heißt, wie viele Tage hätte es gebraucht, um dieses Verfahren ordnungsgemäß zusammen durchzuführen, zu beenden? Und dabei ist sie auf mehr als 3 Jahre Verfahrensdauer gekommen.
Justizbeobachter sehen die Bemühungen der Staatsanwälte mittlerweile eher kritisch. Die Ermittlungen rund um den vermutlich größten Steuerraub der Nachkriegsgeschichte laufen seit gut 10 Jahren. Allein in Köln sprechen die Ermittler von mehr als 1.700 Beschuldigten. Abgeschlossen sind rund 20 Verfahren. In Siegburg nahe Bonn wird im Oktober ein eigenes Gerichtsgebäude fertiggestellt, wo in 3 großen Sälen vorrangig Cum-Ex-Prozesse stattfinden sollen. Dabei zeigt nicht nur das Olearius-Verfahren, wie schwer die Justiz sich mit der Aufarbeitung tut. Die mutmaßlichen Taten liegen bis zu 20 Jahre zurück. Auch wenn sich in Köln mehr als 30 Staatsanwälte an der Aufklärung versuchen, scheint der Cum-Ex-Komplex längst aus dem Ruder gelaufen zu sein.
Eine Einstellung in einem weiteren Cum-Ex-Verfahren, und zwar gegen den Bankier Olearius. Das war der Beitrag von Jochen Hilgers, damit in den Nahen Osten. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte am Wochenende angekündigt, die intensive Phase der Kämpfe im Gazastreifen sei kurz vor dem Ende. Jan-Christoph Kitzler live in Tel Aviv. War denn davon heute schon was zu sehen? Und wie ist diese Aussage Netanyahus einzuordnen?
Nein, die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter, auch in anderen Teilen. Er hat ja erstmal nur von Rafah, ganz im Süden des Gebiets, gesprochen. Da hat er gesagt, diese Kämpfe könnte man jetzt in eine neue Phase überführen. Aber dem widersprechen Aussagen des israelischen Militärs, die gesagt haben, die Offensive in Rafah, die werde noch so ein paar Wochen dauern. Das ist also jetzt nicht sofort, dass es passiert. Und wir beobachten in den letzten Wochen eigentlich auch, dass in anderen Teilen des Gebietes immer wieder Kämpfe aufflammen, dass in Gebieten, wo die israelische Armee sich zurückgezogen hat, wieder neue Kämpfe aufflammen, weil die Hamas und andere Terrororganisationen sich dort neu ordnen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Und das, was Netanyahu am Wochenende auch gesagt hat in einem Interview mit einem rechtsextremen Fernsehsender hier, Channel 14, das war eben auch seine Zukunftsvision. Da schwebt ihm so eine Art Militärbesatzung des Gazastreifens vor. Also Militär wird weiterhin gebunden sein, auch im Gazastreifen.
Unterdessen scheint sich ja auch die Lage an der Grenze zum Libanon im Norden Israels zu verschärfen. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung?
Na, diese Aussage von Netanyahu, dass er gesagt hat, eben man könnte jetzt die Kämpfe langsam herunterfahren im Gazastreifen, die bezieht sich eben auch auf den Norden. Er hat auch gesagt, dadurch werden Truppen frei, die man dann im Norden einsetzen könnte. Es gibt natürlich die Forderung jetzt von vielen Israelis, die dort wohnen. Über 90.000 sind noch evakuiert, die können nicht in ihre Häuser rein, dass die Regierung etwas tut, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Netanyahu hat da so ein bisschen einen Schaukelkurs gefahren in letzter Zeit. Er hat auch immer wieder gesagt, er glaubt immer noch oder hofft immer noch auf eine diplomatische Lösung. Andererseits ist in den letzten Wochen eigentlich da der Beschuss immer heftiger geworden. Auch am Wochenende gab es dort wieder heftigen Beschuss aus dem Libanon von der Hisbollah mit Raketen, mit Granaten. Auch Drohnen wurden losgeschickt und Israel reagiert dann mit heftigen Schlägen auch im Libanon. Also auf beiden Seiten der Grenze ist die Lage sehr, sehr angespannt und man hat schon das Gefühl, dass das eher schlimmer wird.
In dieser Gemengelage ist jetzt Bundesaußenministerin Baerbock zum 8. Mal seit dem Hamas-Überfall nach Israel geflogen. Sie ist vor wenigen Stunden dort gelandet. Sie hatte vorab ja vor einer Eskalation ebenfalls gewarnt. Was sind denn die Ziele jetzt dieser Reise?
Also sie hat gesagt, eine weitere Eskalation, die wäre wirklich schlecht für alle Menschen hier in der Region und das ist auch ihre Botschaft. Sie spricht mal wieder mit allen Seiten. Sie ist heute Abend auf einer Sicherheitskonferenz hier, die hochrangig besetzt ist und hält dort einen Vortrag. Sie spricht dann mit Benny Gantz, dem Oppositionsführer, der ja bis vor vorletztem Wochenende Teil des Kriegskabinetts war, sich dann im Frust über Netanyahu zurückgezogen hat. Morgen trifft sie den israelischen Außenminister und auch den Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Mustafa. Da fährt sie nach Ramallah. Naja, und dann ist noch ein Kurztrip nach Beirut angesagt. Dort trifft sie die geschäftsführende libanesische Regierung. Also es geht wirklich darum, es zu deeskalieren. Und sie denkt, dass sie da auch an einem Strang zieht mit den Amerikanern, die sich auch für eine diplomatische Lösung und eine Entschärfung einsetzen. Und sie überbringt jetzt, weil sie eben frisch vom Treffen der EU-Außenminister kommt, auch die Stimmung aus der EU.
Jan-Christoph Kitzler, live aus Tel Aviv. Danke für diese Information und Einschätzung. Die europäischen Hilfen für die Ukraine sind vielschichtig, militärisch, finanziell und politisch. Morgen beginnen offiziell die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Heute haben die EU-Außenminister weitere Sanktionen gegen Russland verhängt und neue Militärhilfen in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. Und das mit einem Griff in die Trickkiste, wie Klaus Remmer berichtet.
Die politische Einigung auf das 14. Sanktionspaket gegen Russland gelang Ende vergangener Woche. Heute wurde es durch die Außenminister formal beschlossen. Es scheint immer schwieriger zu werden, einen politischen Konsens für weitere Maßnahmen zu finden. Dennoch meinte Österreichs Außenminister Schallenberg heute Morgen in Luxemburg:
Ich gebe zu, dass wir natürlich die großen Schüsse schon längst gesetzt haben und dass es jetzt mehr darum geht, um Arrondierungen, Lückenschließungen. Aber ich glaube, man sollte es nicht kleinreden.
Dass Handelssanktionen der EU im großen Stil umgangen werden, offenbaren Daten zum Export von Waren etwa nach Kasachstan, Kirgisistan oder der Türkei. Ziel des aktuellen Pakets war es ursprünglich, den Reexport von Waren aus der EU über Drittländer nach Russland durch eine erweiterte No-Russia-Klausel in Lieferverträgen einzuschränken. Deutschland argumentierte gegen eine solche Klausel und machte Probleme bei der Überprüfung und einen allzu hohen Verwaltungsaufwand geltend. Übrig blieb ein entsprechender Prüfauftrag an die EU-Kommission. Länder wie Estland hätten sicher mehr gewollt, doch der estnische Außenminister Tachkna wollte kein anderes Land direkt kritisieren. Wichtig sei der aktuelle Konsens.
I'm not going to criticize one or the other member state. Important is that finally we found this consensus.
Erstmals geht die EU gegen das russische Flüssiggasgeschäft vor. Noch gibt es kein allgemeines EU-Importverbot. Einige Länder sind immer noch auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Doch sollen Häfen in der EU nicht länger für den Weiterexport in Drittstaaten genutzt werden können. Das betraf im vergangenen Jahr etwa 5 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas. Auch die Listung von 27 Schiffen ist eine Premiere. Sie dürfen keine EU-Häfen mehr anlaufen oder EU-Dienstleistungen in Anspruch nehmen, etwa weil sie als Teil der russischen Tankerflotte versucht haben sollen, den von den G7-Staaten vereinbarten Ölpreisdeckel zu unterlaufen. Für sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, gibt es neue Exportbeschränkungen und zusätzliche 47 Organisationen und 67 Einzelpersonen werden mit Vermögens- und Einreisesperren belegt. Diese individuelle Sanktionsliste weist inzwischen rund 2200 Einträge auf. Die Außenminister in Luxemburg wollen darüber hinaus bisher von Ungarn blockierte Hilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro für die Ukraine auf den Weg bringen. Es handelt sich um Gewinne aus in der EU eingefrorenen Milliarden der russischen Zentralbank. Wir haben längst entschieden, die Mittel für Militärhilfe zu nutzen. Das Geld kommt in der kommenden Woche. Ich kann das ja nicht einfach in die Tasche stecken, so Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte heute.
The money will come next week. And I cannot have this money in my pocket. And this money is for military support to Ukraine.
Durch indirekte Hilfe über einzelne Mitgliedsländer soll das Veto Ungarns diesmal umgangen werden. Doch Viktor Orbán blockiert weitere Milliarden für Kiew. Kein gutes Vorzeichen für die in einer Woche beginnende EU-Ratspräsidentschaft Ungarns. Außenminister Schallenberg aus Wien warnte heute vorsorglich:
Wie jede Präsidentschaft ist auch die ungarische Präsidentschaft dazu aufgerufen, hier diese Position eines neutralen Maklers einzunehmen, der versucht, Beschlüsse zustande zu bringen und nicht solche zu blockieren.
Soweit der Beitrag von Klaus Remme. Mehr als 2 Jahre dauert der Krieg in der Ukraine bislang an. Rund 1 Million Ukrainer und Ukrainerinnen sind seitdem nach Deutschland geflohen. Sie genießen hier eine Ausnahmeregelung, nämlich müssen sie kein Asyl beantragen, sondern erhalten direkt ein Aufenthaltsrecht und zudem Bürgergeld statt Asylbewerberleistung. Damit soll jetzt aber Schluss sein, meint der CSU-Politiker Alexander Dobrindt. Er will arbeitslose Geflüchtete wieder zurück in die Ukraine schicken. Ein Vorschlag, an dem vieles vereinfacht und übersehen wurde. Volker Fintamer mit den Fakten dazu.
Der Vorstoß von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sorgt für reichlich Widerspruch.
Das finde ich grundsätzlich gespenstisch,
sagt die FDP-Europaabgeordnete Agnes Strack-Zimmermann am Morgen im Deutschlandfunk. Dobrindt hatte in der Welt am Sonntag erklärt, mehr als 2 Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine müsse der Grundsatz gelten, Arbeitsaufnahme in Deutschland oder die Rückkehr in sichere Gebiete in der Westukraine.
Das Tragische daran ist ja, dass letztendlich sich damit die CDU, CSU anfängt, von den ukrainischen Flüchtlingen, von dem Krieg in der Ukraine Stück für Stück langsam zu distanzieren. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja genau das, auf was Putin zielt.
Entgegnet die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth fordert die Union in der Bild-Zeitung auf, sich ehrlich zu machen, wie sie es wirklich mit der Ukraine halten wolle. Nach Angaben des Auswärtigen Amts gibt's derzeit keine wirklich sicheren Orte in dem Land. Die russischen Angriffe richteten sich auch immer wieder gegen die zivile Infrastruktur in der gesamten Ukraine, betonte ein Sprecher. Seit Beginn des Krieges sind mehr als 1 Million Menschen nach Deutschland geflohen. 730.000 davon sind nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zwischen 15 und 65 Jahre alt, also im erwerbsfähigen Alter. Die Beschäftigungsquote ist in den zurückliegenden Monaten deutlich angestiegen, sagt Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg und liegt inzwischen bei 27%. Und die Höhe der Sozialleistungen scheint dabei kein wirkliches Handicap zu sein.
Die meisten Menschen wollen arbeiten und wir beobachten jetzt im europäischen Vergleich, wir haben dort gerade eine Studie gemacht, dass die Unterschiede in den Sozialleistungen entweder gar keine signifikante Rolle spielen oder nur eine ganz geringe Rolle, weil das Wichtigste ist im Prinzip der Zugang zum Arbeitsmarkt, Kinderbetreuung und Sprachkenntnisse. Das sind die Faktoren, die durchschlagen.
So Brücker im Deutschlandfunk. Denn knapp 2/3 der ukrainischen Flüchtlinge sind Frauen mit Kindern und im Regelfall alleinerziehend ohne Angehörige.
Aber wir beobachten, dass jetzt Länder wie Dänemark und die Niederlande, die eine gute Kinderbetreuung anbieten können, deutlich höhere Erwerbstätigenquoten erreichen. Das ist eine der Schlüsselfragen.
Vor diesem Hintergrund fordert der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frey ein entschiedeneres Handeln der Bundesregierung in diesen Fragen ein.
Wir sollten allerdings auch dafür sorgen, dass der Rechtskreiswechsel wieder rückgängig gemacht wird, dass nicht vom ersten Tag weg Bürgergeld bezahlt wird.
Aber diesen weitergehenden Vorstoß, der auch von der FDP unterstützt wird, hatte Arbeitsminister Hubertus Heil im Deutschlandfunk als wenig hilfreich zurückgewiesen.
Sparen könnte der Bund, aber ist es richtig, bei solchen Fragen Länder und Kommunen alleine zu lassen und hilft es Menschen wirklich in Arbeit zu bringen? Ich sage, das ist nicht der richtige Weg.
Denn anders als Asylbewerber dürfen die Bezieher von Bürgergeld sofort in einen Job vermittelt werden.
Im Streit um den Haushalt für das kommende Jahr wird die Zeit langsam knapp und der Ton entsprechend rauer. In der vergangenen Woche haben sich die Koalitionsspitzen mehrmals im Kanzleramt dazu getroffen. Von Annäherung ist aber nichts zu merken. Im Zentrum des Streits steht weiterhin die Schuldenbremse. Und hier erhöht nun auch die SPD-Linke den Druck auf den Bundeskanzler Frank Kapelan.
Die Parteispitze sucht noch nach Wegen, um den Handlungsspielraum des Kanzlers bei den Haushaltsberatungen nicht über Gebühr einzuschränken. Der Generalsekretär muss sich noch einmal über den Text des Mitgliederbegehrens beugen. Kevin Kühnert soll bis zum kommenden Montag klären, ob die Abstimmung überhaupt zulässig ist. Schließlich wollen linke Sozialdemokraten jegliche Kürzungen im Sozialbereich verhindern. Parteichefin Saskia Esken kündigt nun an,
dass wir jetzt prüfen wollen, ob diese Abstimmungsfrage, die den Bundeshaushalt 2025 ja berührt, zulässig ist. Sie muss ja den Vorgaben des SPD-Organisationsstatuts auch entsprechen.
Unsere Demokratie nicht wegkürzen, in unsere Zukunft investieren, so soll das Mitgliederbegehren überschrieben werden. Wird es zugelassen, müssen 20% der etwa 365.000 SPD-Mitglieder innerhalb von 3 Monaten dem Ansinnen zustimmen. Danach wäre der Vorstand gefordert, die Regierungspolitik gewissermaßen auf Linie zu bringen. Erik von Malotki, Co-Chef des Forums Demokratische Linke in der SPD, ist Mitinitiator. Er will dem Kanzler, unterstützt von den Jusos und der Senioren-AG, Beine machen. Im Deutschlandfunk stellt der Bundestagsabgeordnete aus Greifswald klar.
Aus unserer Sicht sind die roten Linien, dass wir in den sozialdemokratischen Kernbereichen Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie, Bildung und Demokratie nicht sparen. Mein Problem ist eigentlich, dass wir als Regierung extrem Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir in für die Bevölkerung sehr wichtigen Bereichen kürzen und gleichzeitig sozusagen natürlich die Ukraine unterstützen. Und das wird von den Populisten gegeneinander ausgespielt.
Gegenüber der ARD hatte Olaf Scholz gestern allerdings deutlich gemacht, dass die Haushaltsbeschlüsse nicht von den SPD-Mitgliedern bestimmt werden können.
Über den Bundeshaushalt wird ja laut dem Grundgesetz im Bundestag entschieden. Und das ist auch der richtige Ort, solche Debatten zu führen. Aber es ist ja schon wiederholt von mir sehr klar gesagt worden, wir werden den Sozialstaat verteidigen und wir werden ihn auch entwickeln.
Druck bekommt der Kanzler aber auch von 30 jungen FDP-Abgeordneten, die mit dem Bruch der Ampelkoalition drohen, falls es zu einer von Sozialdemokraten geforderten Aufweichung der Schuldenbremse kommen sollte. Und so unterstreicht auch der FDP-Parteivorsitzende Finanzminister Christian Lindner, dass am Sparkurs nicht zu rütteln ist.
Ich empfehle einfach, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. Und die junge Gruppe der FDP hat vollkommen recht. Wir müssen investieren, wir müssen mehr tun für die Bildung, aber eben durch Prioritätensetzung, nicht durch Schulden, denn das würde die Jungen ja belasten.
Eine Brücke könnte Lindner allerdings über eine sogenannte Notlage eröffnet werden. Unvorhergesehene Kosten für die Unterstützung der Ukraine könnten dazu führen, dass die grundgesetzlich vorgeschriebene Schuldenbremse für solche Ausgaben außer Kraft gesetzt werden könnte. SPD-Chefin Esken hält es für denkbar,
dass wir eine Belastung unserer finanziellen Möglichkeiten durch den Ukraine-Krieg feststellen, die uns so sehr die Hände bindet, dass wir Einschränkungen vornehmen müssten, die wir nicht gewillt sind vorzunehmen, weil sie eben die Bevölkerung in Deutschland in höchstem Maße treffen würden.
Eine solche Notlage müsste jedoch gut begründet werden. Ansonsten droht neuer Ärger mit dem Verfassungsgericht in Karlsruhe.
Jeden Tag sterben im Schnitt 3 Menschen in Deutschland, die auf einer Warteliste für Spenderorgane stehen, aber keins bekommen. Es werden zu wenig Organe gespendet, obwohl dafür eine breite Unterstützung besteht in der Gesellschaft. Auch in der Politik besteht Konsens darüber, dass hier was unternommen werden muss. Mehrere Anläufe dazu sind bislang gescheitert. Jetzt gibt es einen neuen parteiübergreifenden Vorstoß. Dazu Gudula Geuter.
Vor 4 Jahren war eine ähnliche Regelung im Bundestag gescheitert. Jetzt unternimmt ein Bündnis von Abgeordneten aus mehreren Fraktionen einen neuen Anlauf. Mit der Einführung der sogenannten Widerspruchslösung hoffen sie, dass mehr Menschen in Deutschland für die Organspende in Frage kommen.
Wir haben sehr intensiv diskutiert und wir sind schlicht und ergreifend nicht zufrieden mit den Zahlen, die uns vorliegen.
So begründet Sabine Dittmar, SPD und von Haus aus Ärztin, den neuen Vorstoß und sagt zu diesen Zahlen:
Seit 10 bis 15 Jahren stagnieren sie auf einem wirklich niedrigen Niveau zwischen 870 und 950 Organspender, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, zwischen 8.500 und 9.000 Menschen auf der Warteliste. Wir warten bis zu 10 Jahre auf eine Niere und täglich versterben uns 3 Menschen auf der Warteliste. Auch heute wieder.
Derzeit gilt in Deutschland, für die Organspende kommt nur in Frage, wer dem selbst zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat oder wessen Angehörige nach dem Tod die Zustimmung erteilen. Gitta Connemann, CDU, erläutert:
Was wir wollen, ist nicht mehr und nicht minder als eine Umkehr des jetzigen Systems. Das heißt, keine aktive Dokumentation der Zustimmung, sondern eine aktive Dokumentation des Widerspruchs.
Dabei soll es nur auf den erklärten Willen des potenziellen Organspenders selbst ankommen und nicht darauf, was die Angehörigen glauben, dass er oder sie gewollt hätte, wie es derzeit ist. Der FDP-Politiker Christoph Hoffmann hatte sich 2020 noch gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. Für seinen Meinungswandel sind auch die Umfragewerte entscheidend. Mehr als 80% der Menschen in Deutschland stehen der Organspende positiv gegenüber. Gut 60% entscheiden sich dafür oder dagegen. Nur gut 40% dokumentieren das auch, sei es im Register, mit einem Organspendeausweis oder einfach mit einem handschriftlichen Zettel im Portemonnaie.
Wir brauchen klare Lösungen und ich glaube, das ist mit der Widerspruchslösung gegeben. Sollte sie im Bundestag scheitern, glaube ich, müssen wir uns noch mal zusammensetzen und vielleicht die andere Variante wählen, einer verpflichtenden Abfrage.
Wie etwa in den USA, wo die Entscheidung auf dem Führerschein vermerkt werde. Wie viele Transplantationen es gibt, hängt nicht nur von der Spendenbereitschaft ab. Maßgeblich sind auch die Strukturen, unter anderem in den Krankenhäusern. Hier habe sich viel verbessert, finden die Abgeordneten. Der Bundestag hatte 2020 außerdem entschieden, dass mehr auf eine Entscheidung gedrängt werden solle. Das sei umgesetzt, referiert Sabine Dittmar.
Die Hausärzte informieren. Wir haben die Änderung der Fahrerlaubnisbehörde, in dem bei den Erste-Hilfe-Kursen für den Fahranfänger auch zwischenzeitlich aufgeklärt werden muss über Organspende. Wir haben die Ausgabe von Organspendeausweisen bei den Einwohnermeldeämtern und wir haben seit März auch das Register im Betrieb.
Während ihr das nicht genügt und übrigens auch 8 Bundesländer nicht, die einen neuen Vorschlag gemacht haben, widersprechen andere. Katrin Helling-Pla, Rechtspolitikerin der FDP, spricht mit Blick auf den Vorstoß der Kollegen von einem massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht und von staatlicher Bevormundung. Sie zeigte sich aber gegenüber der dpa offen für mehr Verbindlichkeit oder eine Pflicht zur Entscheidung. Darüber werde der Bundestag diskutieren.
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat in Halle an der Saale ein weiteres Strafverfahren gegen den AfD-Politiker Björn Höcke begonnen. Darin wird ihm erneut vorgeworfen, absichtlich Nazi-Parolen verwendet zu haben. Im ersten Prozess wurde Höcke schuldig gesprochen. Theo Lies.
Schon der Prozessauftakt war ungewöhnlich, denn auf Höckes ausdrücklichen Wunsch mussten die Fotografen und Kameramänner noch vor seinem Betreten den Gerichtssaal verlassen. Was dann aber kam, war in großen Teilen voraussehbar, denn die Verteidigung eröffnete zunächst mit einer Reihe von Anträgen die Verhandlung. Die reichten von Befangenheit des Richters bis zur angezweifelten Zuständigkeit des Gerichts. Die Anträge wurden alle als unbegründet zurückgewiesen. Wie schon bei dem Prozess im April geht es um die Verwendung verfassungsfeindlicher Parolen, diesmal mit dem besonderen Aspekt, da Höcke von seiner bevorstehenden Anklage wusste und diese auch rhetorisch einbrachte. Vor Gericht bezeichnete sich Höcke auch diesmal als unschuldig, da er prinzipiell nicht davon ausgehe, dass die von ihm verwandten Aussagen zwingend mit der SA zu verbinden seien. Björn Höcke wurde im April bereits wegen des gleichen Vorwurfs zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Für den aktuellen Prozess ist die Beweisaufnahme aber noch nicht abgeschlossen. Die Verteidigung hat mit einem Historiker von der Halleschen Universität einen weiteren Zeugen angekündigt, der aber soll erst am nächsten Prozesstag aussagen. Der steht am Mittwoch auf dem Plan, dann soll auch das Urteil gesprochen werden.
Björn Höcke steht erneut wegen NS-Parolen vor Gericht. Soweit Theo Lies.
Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
Kurz vor Schluss hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern den Gruppensieg perfekt gemacht gegen die Schweiz. Benedikt Kaninski, wie hat die Mannschaft dieses harte Match denn schon verkraftet?
Ja, von dieser Zitterpartie muss sich wahrscheinlich nicht nur die Mannschaft, sondern auch natürlich die Fans erstmal erholen. Die DFB-Elf sichert sich also mit dem 1:1 in der Nachspielzeit durch Niklas Füllkrug eine gute Ausgangslage für das Achtelfinale. Nach so viel Aufregung heißt es heute erst einmal durchatmen. Felix Mansel berichtet.
Heute geht's ruhig zu im DFB-Quartier. Die Familien sind da. Am Vormittag noch Regeneration, morgen ist trainingsfrei. Ausruhen und Batterien aufladen ist angesagt. Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte sich allerdings den Kopf darüber zerbrechen, wie er seine Innenverteidigung im Achtelfinale aufstellt. Jonathan Tah ist gelb gesperrt. Antonio Rüdiger hat sich im Spiel gegen die Schweiz im hinteren rechten Oberschenkel eine Zerrung zugezogen und droht ebenfalls auszufallen. Möglicher Ersatz für die beiden: Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton oder Robin Koch. Gegen wen Deutschland im Achtelfinale antreten wird, entscheidet sich erst Dienstagabend. In Frage kommen England, Dänemark, Slowenien oder Serbien.
Die Verletzung von Barnabas Wager beim 1:0-Sieg von Ungarn gestern Abend gegen Schottland, sie überschattet das Spiel. Nach einem Zusammenprall wird Wager notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Heute teilt der ungarische Verband mit, dass Wagers Knochenbrüche im Gesicht operiert werden und er am Mittwoch entlassen werden soll. Nach dem Vorfall gab es auch Kritik von ungarischen Spielern, die sich eine schnellere Versorgung gewünscht hätten. Professor Klaus Rungaldier von der Medical School Hamburg widerspricht heute hier im Deutschlandfunk.
Nach dem, was man gestern sehen konnte, ist das sehr professionell, sehr strukturiert und organisiert abgelaufen, so wie man sich das in einer solchen Situation wünschen würde.
Trotzdem hat Rungaldier Verständnis für die ungarischen Spieler und Verantwortlichen.
Aus Sicht der Betroffenen, ja gerade die Mitspieler, geht das natürlich wahrscheinlich nicht schnell genug. Aber aus neutraler, außenstehender Sicht muss man einfach sagen, also Schnelligkeit nützt da keinem was. Also stellen Sie sich mal vor, die Sanitäter wären gestern mit der Trage auf den Platz gerannt und wären dann auf dem Weg dorthin ausgerutscht. Das sind so typische Dinge, die gilt es unbedingt zu vermeiden.
Außerdem sei Wager zu diesem Zeitpunkt schon in ärztlicher Behandlung gewesen und es ging darum, den Abtransport möglichst ruhig zu organisieren. Heute Abend fallen dann in Gruppe B die letzten Entscheidungen der Vorrunde. Spanien kann gegen Albanien den Gruppensieg perfekt machen. Jan Wochner blickt aufs Spiel.
Weil der Gruppensieg schon sicher ist, wird Nationaltrainer De La Fuente vermutlich gleich mehrere Stammspieler schonen. Topstar Rodri fehlt ohnehin gelb gesperrt. Für Albanien geht es in der Düsseldorfer Arena dagegen um alles. Bei einem Sieg ist sogar noch Platz 2 und das sichere Weiterkommen möglich. Fehlen wird den Albanern Stürmer Mirlin Daku. Die UEFA sperrte den Angreifer für 2 Partien, weil dieser nach dem Spiel gegen Kroatien Fans zu nationalistischen Gesängen angestachelt und selbst solche gesungen hatte.
Noch brisanter dürfte das Parallelspiel heute Abend werden. Kroatien und Italien kämpfen noch um den Einzug in die K.O.-Phase. Philipp Weißkirch mit den Hintergründen.
Italien wankt. 3 Jahre nach dem Titel könnte diese EM jetzt ganz schnell vorbei sein. Doch vom Vorrunden aus will Mittelfeldmann Lorenzo Pellegrini nichts wissen.
Seit unserem Titel hat sich viel verändert, aber wir sind immer noch ein starkes Team. Wir sind eine Einheit und wir versuchen, die Vorgaben vom Trainer zu 200% umzusetzen. Das werden wir weiter tun und dadurch versuchen, weiterzukommen und unsere Fans stolz zu machen.
Aber manche Tifosi sind skeptisch, dass das klappt. Frage an diesen jungen Fan aus der Nähe von Mailand, der am Leipziger Stadion steht. Wer schafft's heute Abend?
Oh, we hope Italy, but
who knows.
Wir hoffen Italien, aber wer weiß. Es wird sicher ein schweres Spiel.
Well, surely it will be an odd game.
Denn Italien spielt gegen Kroatien. Aber Moment mal, die Kroaten rumpeln sich ja bislang auch durchs Turnier und haben, anders als Italien, noch gar nicht gewonnen. Italien reicht ein Unentschieden fürs Achtelfinale. Für Kroatien wäre das zu wenig. Der Druck bei den Karierten ist also größer. Und trotzdem scheint da mehr Zuversicht im Team von Keeper Dominik Livakovic.
Ich glaube, das Motto, wir sind am besten, wenn es am schwersten ist, stimmt. Das haben wir schon ein paar Mal bewiesen und ich glaube daran, dass wir das auch im letzten Gruppenspiel zeigen können. Wir geben alles, um das Motto zu bestätigen.
Klingt nach Angriffslust. Sollen die Italiener doch ruhig kommen. Die waren ja zuletzt gegen Spanien chancenlos. Schafft Kroatien tatsächlich die Wende? Ein Team, das wie Kritiker bemängeln zu alt sei. Diese EM ist die letzte Chance für die goldene Generation um Luka Modric. Die italienische Mannschaft ist deutlich jünger und sie will zeigen, was in ihr steckt.
Und die Analysen nach den Spielen gibt's dann heute ab 23.45 Uhr in EM aktuell zu hören. Soweit zur Fußball-Europameisterschaft an dieser Stelle.
Danke, Benedikt Kaninski. Hier folgt der Hintergrund. Um 19.05 Uhr hören Sie dann wie gewohnt die Kommentare hier im Deutschlandfunk. Heute unter anderem zur Bürgergelddebatte und zur Organspende. Mein Name ist Jonas Rehse. Danke fürs Zuhören. Bis bald.